Davon hatte ich noch keine Ahnung. Und in dem entscheidenden Wettkampf habe ich sogar Gesa Felicitas Krause geschlagen, die jetzt ja Olympiateilnehmerin, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ist eigentlich so das Gesicht der Leichtathletik, jetzt gerade Mutter geworden, wieder auf dem Rückweg. Also das habe ich sonst auch nur einmal in meinem Leben gemacht, aber zu diesem richtigen Zeitpunkt. Ja. Und dann Schicksal, also glaube ich nicht. Aber dann habe ich da erfahren, dass ich qualifiziert bin, auch in Stockholm.
Das muss so ein überwältigendes Gefühl sein.
Und sowas. Ja, und so nah war Olympia nie. Meine Mama war mal Kreismeisterin im Tischtennis, würde sie dann immer sagen. Aber das sage ich jetzt, um zu sagen, dass in meiner Familie kein Leistungssport war. Dann kamen wir mit 9 zum Leichtathletikverein in unserem Nachbardorf. Leichtathletik ist ja so umfänglich und gut für alle. Und die Trainerin merkte dann, dass wir besonders schlecht werfen und wir besonders gut laufen können.
Sport ist für viele Menschen ein Ausgleich im Alltag.
Für Jana Sussmann, unsere heutige Gästin, war Sport allerdings eine lange Zeit weit mehr als nur ein Hobby.
Als Kind entwickelte sie schon im Sportverein die Leidenschaft für Hindernis-, Cross- und Straßenläufe und spezialisierte sich später hierauf.
Als ehemalige Leistungssportlerin trat sie in diesen Disziplinen bis 2019 in verschiedenen Wettkämpfen an.
Hierzu gehören unter anderem die mehrmalige Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, wo sie sogar einmal eine Goldmedaille gewann.
Zudem war sie sogar bei der Europameisterschaft dabei und einmal hätte sie sich beinahe für die Olympia qualifiziert.
Beim HYROX Open in Hamburg feierte sie letztes Jahr ein Mini-Comeback und brach nochmal alle Rekorde.
Aber wie bei jedem Sport gab es auch in Janas Karriere als Leistungssportlerin Rückschläge.
Welche das waren und wie sie damit umgegangen ist, berichtet sie uns.
Außerdem sprechen wir über die Wichtigkeit eines Trainingsplans.
Was es heißt zu verzichten.
Und warum man neben all dem auch sein eigenes Leben abseits vom Sport nicht vergessen darf.
Was Jana mittlerweile macht und welche Bedeutung Sport heute für sie hat, verrät sie uns. Also,
bleibt dran,
genießt die Folge,
viel Spaß!
Moin Jana.
Hallo.
Der Frühling steht vor der Tür, du hast gleich die 12 Grad genutzt und bist mit dem Fahrrad hergeradelt.
Ja,
wie war die Fahrt, wie geht's dir?
Ich hatte Gegenwind und war dicker noch angezogen, ich bin noch nicht dran gewöhnt. Das merkt man dann, wenn der Frühling vor der Tür steht, ist man noch so im Wintermodus.
Voll.
Und
man muss erstmal so reinkommen,
die sie ja gerade schon gelobt hat.
Ja.
Und es wurde dann doch warm, aber ich glaube, das lag eher an dem Gegenwind auch. Aber es riecht schon nach Frühling. Finde ich sehr schön.
Das ist schön gesagt.
Ja,
wir haben uns eine kleine Einstiegsfrage überlegt. Wir haben nämlich ja schon im Intro ein bisschen was über dich erfahren.
Genau.
Und zwar, welche Bedeutung hat Sport für dich?
Er hatte eine sehr große Bedeutung. Und so ein bisschen habe ich euch ja auch gefragt, warum ihr mich denn noch als Gast haben wollt. Denn ich war eine Leistungssportlerin, aber bin ich jetzt ja nicht mehr. Das Gebiet ist quasi abgeschlossen. Und deshalb hat Sport jetzt eher so eine Funktion, die mich an eine schöne Zeit erinnert, bei der ich aber froh bin, dass das klingt doof, als ob ich das nie genossen habe. Ich habe mich ja selber dafür entschieden. Aber ich genieße auch immer noch, obwohl ich 2019 aufgehört habe mit dem Leistungssport, genieße ich immer noch nicht diesen Trainingsplan-Erfüllungsmodus zu haben. Das ist krass, dass das knapp fünf Jahre später immer noch so ist. Aber das war, oder dieser Sport im höheren Sinne als normalos, war eine Sache, von der ich noch meinen Enkeln erzählen werden kann, wenn ich mal welche habe. Und auch mit ein bisschen Stolz.
Was wir ja mal ganz spannend finden, ist so zu erfahren, woher das eigentlich kommt. Also diese Begeisterung jetzt in deinem Fall für den Sport, wurde das früher bei dir zu Hause schon vorgelebt? Waren deine Eltern sportlich? Woher kommt die Faszination dafür?
Meine Mama war mal Kreismeisterin im Tischtennis, würde sie dann immer sagen. Aber das sage ich jetzt, um zu sagen, dass in meiner Familie kein Leistungssport war. Aber ich habe eine Zwillingsschwester und wir haben, wie viele das wohl machen, verschiedene Sportarten ausprobiert, haben mal Judo gespielt, Tischtennis auch mal ein halbes Jahr, also das wechselte dann ja früh. Und dann kamen wir mit 9 zum Leichtathletikverein in unserem Nachbardorf und waren da dann auch, weil ja, das eine coole Beschäftigung war, konnten wir im Sommer auch mit dem Fahrrad hin, sowas. Und Leichtathletik ist ja so umfänglich irgendwie gut für alle. Und die Trainerin merkte dann, dass wir besonders schlecht werfen und besonders gut laufen können. Und dann kamen wir nach Winsen, also ich bin aufgewachsen, in einem Dorf, das Winsener Lohe gehört. Und in Winsen, an der Lohe, also südlich von Hamburg ist das ja, da gab es dann einen Verein, der schon so renommiert war für Mittelstreckentraining. Und da kamen wir hin, als wir so 12, 13 waren und haben dann so 2-3 Mal die Woche trainiert auf Mittelstrecke. Und da Die Frage, die du gerade gestellt hast, ja. Da frage ich mich auch, ob dann irgendwas schon da ist und das glaube ich, irgendwie so eine Begeisterung oder Talent und wenn man das dann gefunden hat, dann baut sich das auf und vielleicht war es so. Also meine Zwillingsschwester Kim war schon zum Beispiel in der Grundschule auch immer schon die schnellste der Schule, ich immer die zweitschnellste, sie war auch früher immer schneller.
Und also da, habt ihr euch schon als Kinder duelliert dann so ein bisschen?
Ja, das war ein Fall. Also ich glaube nicht, wir waren in verschiedenen Klassen und mir war immer klar, dass sie die Schnellere ist und als sie dann anfing auch Volksläufe zu laufen, dann mit 12, 13, war auch immer klar, dass sie Erste wird und ich wollte da Zweiter werden, aber ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass ich dann eine Rivalität gespürt habe, sondern das war einfach so. Und sie hat aber auch nicht irgendwie Überheblichkeit an den Tag gelegt.
Voll schön.
Kann sein, dass meine Erinnerung mich trügt. Den kann man ja selbst nicht trauen, aber auch meine Eltern haben nie gesagt, dass wir uns duelliert haben. Ich zwinge das insgesamt auch ein ganz anderes Miteinander, glaube ich.
Aber kannst du dich noch daran erinnern, was dich ganz besonders jetzt auch an den Leichtathletik irgendwie fasziniert hat? Das, wo du sagen würdest, das war das, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, boah, das ist jetzt der Sport, der mich wirklich catcht, weil du hast ja auch gerade gesagt, dass du hast paar andere Sachen davor ausprobiert. Warum der Leichtathletik dann?
Das Talent, was dann vielleicht drin ist, spielt eine Rolle, aber auch das Rundherum, was das Vereinswesen angeht. Denn da waren Leute, die ich auch immer noch als Freunde habe und wir sind da richtig gern hingegangen. Wir sind auf Wettkämpfe gemeinsam gefahren. Unser Papa uns immer mit dem Bus überall hingefahren. Der Wettkampf an sich, dieses Laufen so schnell wie möglich, war dann immer nur ein ganz kleiner Part für diesen Moment, in dem wir gelaufen sind. Aber das davor und danach war Freude, Hobby, alles. Es ist auch immer so geblieben sogar. Natürlich auf einem anderen Niveau, wenn man irgendwelche Normen hinterherlaufen muss. Aber das spielt eine Riesenrolle, da gern hinzugehen. Sich dann für den Leistungssport zu entscheiden. Die Schiene bin ich dann ja gerutscht und meine Schwester anfangs mit. Aber dann nicht, als es so ernst wurde, so auf internationalem Niveau und so. Das kommt einem dann in den Sinn, wenn die Erfolge dazukommen und man sich irgendwann bewusst entscheidet, dann doch eher nicht in den 3-monatigen Urlaub zu fahren oder nicht jedes Wochenende Party machen. Obwohl, das habe ich auch nicht ganz zurückgesteckt, aber war dann auf die Fahrerin oder habe mich nicht betrunken. Und das ist dann irgendwie eine fließende, bewusste Entscheidung. Und da spielen die Erfolge, die dann nach und nach kommen, auch eine Rolle. Aber immer waren es auch die Leute um mich rum.
Also ich muss zugeben, ich habe auch eine lange Zeit Leichtathletik gemacht in meiner Jugendphase. Und ich glaube, das spreche ich für viele Sportarten oder auch Vereine oder generell. Es ist ja einfach auch mega cool, abgesehen vom Sport in so einem Verein zu sein, weil man dort ja auch einfach viele coole neue Leute kennenlernt oder auch Freundschaften findet und generell Vereinswesen ja irgendwie so eine verbindende Sache ist. Dort so eine Community zu haben und wenn man dann auch mit der Zeit da so viel ist, dann ist das ja auch irgendwie gefühlt wie so eine zweite Familie.
Ich habe teilweise Trainingslager gefahren und da waren Freunde, die ich jetzt immer noch kenne, die gleich alt waren, aber auch ältere, also die verschiedenste Menschen. Einerseits, die man fest kannte und durch das Reisen zu Wettkämpfen hat man dann noch Leute kennengelernt, die man immer bei Wettkämpfen getroffen hat. Noch eine Community auf der größeren Ebene sozusagen. Und keine Ahnung, ob das Klischee-Denken ist, aber Leichtathleten haben vielleicht auch eine gewisse Art von Charakterzügen, also wie im Fußball, ohne zu doll Vorurteile zu haben, aber fast mit jedem ist man auf einer gewissen Wellenlänge, versteht sich gut.
Ja.
Also das sind tolle Menschen insgesamt, auf allen Ebenen.
Das ist ganz schön beeindruckend, wenn man so wirklich als Kind schon anfängt mit einer Sache, die einem Spaß macht, so als Hobby, was ja auch weiter immer so war, aber mit 8 auch so dann da dran bleibt, weil irgendwann so mit 12, 13 kommen ja vielleicht auch mal andere Interessen dazu.
Ja.
Und manchmal schwindet das ja vielleicht mal, weil bei mir war, ich kann das nie von mir behaupten, dass ich eine Sache so krass verfolgt habe.
Was hast du denn am längsten gemacht?
Ich habe mal ganz lange Trompete gespielt. Und
was? Das wusste ich ja auch noch gar nicht.
Also ich war eher auf der musikalischen Ebene unterwegs, gar nicht so auf der sportlichen.
Ja, das muss aber Sina sagt ja am Anfang, eine Leidenschaft für etwas entwickeln. Das kann einerseits Sport sein, aber auch Musik zum Beispiel oder sonstige. Ja.
Aber wann hast du gemerkt, wo der Punkt war dann, dass das mehr ist als nur Hobby oder mehr ist?
Also es war kein einziger Tag, also wie gesagt, fließen so eine Tag, aber an einen Tag erinnere ich mich wirklich noch, weil wie gesagt, meine Zwillingsschwester ja immer schneller war und bei den Bundesjugendspielen in der 6. Klasse, bei den abschließenden 800 Meter Läufen, da waren wir beide am Start und sie ist 2,36 6 gelaufen, also 0,6, und ich habe sie auf der Zielgeraden überholt und war 2 Zehntel schneller. Und seitdem war ich dann auch so schneller. Aber guck mal, da auch wieder, ich erinnere mich nicht daran, dass sie mir das übel genommen hat, sondern das war dann die Zeit, wo wir dann trotzdem noch Wettkämpfe zusammen gemacht haben. Leistungssport ist ja, also Leichtathletik ist ja auch ein Einzelsport, aber gar nicht so, wie man das vielleicht denkt, wenn man den Sport nicht gemacht hat, sondern Verein ist eine miteinander und Staffel läuft man ja auch ab und zu, das sind wir zusammen auch häufig gelaufen. Und ja, dann fing ich irgendwann an, neben dem 2-3 Mal liegen Training in der Woche auch noch ein zweites Mal zu Hause zu, ein weiteres Mal zu Hause zu laufen. Und bei Kim war das dann eher weniger. Also das war vielleicht ein Moment, der so die Glocke geläutet hat für, hier, das könnte ein Leistungssport werden.
Ja. Oh, also dich hat quasi der Ehrgeiz gepackt, irgendwie weiterzumachen, vielleicht auch noch besser zu werden.
Ja,
dieses,
genau, weil dann der Erfolg.
Ja, der Push, sich selber zu optimieren, zu gucken, wie viel schafft man noch.
Ist ja auch toll, wenn man häufiger so schnell läuft auf 800 Meter, das bin ich dann meistens gelaufen, wie vorher noch nie, und sich das dann steigert und irgendwie so ein Flow, das Training anschlägt und
Das ist ja schon richtig schnell, 2 Minuten 32, sagtest du eben.
2:36 war das damals in der 6. Klasse.
Ja. Das ist ja schon ganz schön flink.
Und vor allem dann zu merken, wenn ich fleißig bin und neben dem Gruppentraining noch einmal zu Hause am Deich da laufe und dann die Zeiten sich noch mehr entwickeln und so, das ist man dann schon so ein bisschen drin in der Schiene.
Ja. Aber ich stelle mir es auch super tough vor. Du gehst zur Schule und trainierst dann noch, ich weiß nicht, wie oft du die Woche trainiert hast, 5-6 Mal.
Dann später. Aber später war das alles, das war immer dienstags und donnerstags abends um 18 Uhr Training, da und hingefahren, dann immer sonntags morgens im Buchwedel, im Wald. Und dann bin ich zu Hause noch so, immer so gelaufen. Also das ging, das lässt sich alles vereinen. Also
aber es wurde ja dennoch höchstwahrscheinlich mehr mit der Zeit. Und die Schule wird ja auch anspruchsvoller, ne, von Klasse zu Klasse, das dann beides miteinander zu vereinen. Und dann kommt ja auch noch sowas dazu wie Pubertät und so.
Aber das Laufen auch ein toller Sport, weil viel in kurzer Zeit geht. Mhm. Wenn ich mal einen 6 Kilometer Tempodauerlauf gemacht habe, war ich ja in 25 Minuten durch, so ein bisschen warm machen und so. Aber auch Tempoeinheiten haben 1,5 Stunden gedauert und das war alles in der Nähe, auch dann nach der Schule. Da habe ich eine Bankausbildung gemacht und war weit in den Winsen und nahe des Sports. Also da sind Schwimmen, wo man dann, oder Touren, wo man 3-4 Stunden pro Einheit hat, viel aufwendiger und da habe ich viel mehr Respekt vor und Laufen, also das ging wirklich.
Aber es war wahrscheinlich auch die Passion oder die Passion, die du dafür
hast. Genau, ich
so, das ist einfach, dann geht das ja wahrscheinlich leicht von der Hand oder.
Ja, das war so wie Zähne putzen. Okay.
Also hattest du nie das Gefühl, dass das kollidiert, im Gegenteil, dass es dich eigentlich vielleicht sogar bereichert hat, im Sinne von, okay, ich habe jetzt irgendwie eine stressige Schulzeit oder ist gerade irgendwie anspruchsvoll in der Ausbildung und dann gehe ich irgendwie einmal am Tag noch fett laufen und kann da dann im besten Fall nochmal das als Ventil nutzen und Anspannung rauslassen oder so?
Ja, ich habe mich auch nie besonders angespannt gefühlt, aber ja, das war auf jeden Fall ein Mehrwert. Schön, das zu. Ja. Obwohl ich jetzt gemerkt habe, als ich keinen Trainingsplan mehr hatte, habe ich auch das viel schwieriger gefunden, irgendwas zu machen, ohne einen Plan zu haben. Also es gibt ja viele, gerade im Laufen, die laufen jeden Morgen ihren Halbmarathon, um, keine Ahnung, den Flow zu haben und so. Und das war ja bei mir Trainingsplanerfüllung, um ein fernes Ziel, den Jahreshöhepunkt oder kleine, abgestrecktere Ziele, die Normwettkämpfe dafür erfüllen zu können. Gleichzeitig auch kopffrei laufen, aber den habe ich frei bekommen, weil ich einen Agendapunkt auf dem Tag erfüllt habe. Und vielleicht lag das auch wiederum an meinem Umfeld, dass ich nie das Gefühl hatte, auf etwas verzichten zu müssen, weil ich trotzdem Freunde getroffen habe. Die hatten aber Verständnis dafür, dass ich an dem Wochenende einen Wettkampf habe. Und also
ist auf jeden Fall auch sehr diszipliniert dann, ne, zu sagen.
Ja, aber das kommt, glaube ich, auch. Was war zuerst da? War zuerst die Selbstdisziplin da bei Leistungssportlern oder oder hat der Sport einem dazu gewartet? Das weiß ich bisher heute nicht. Das ist, glaube ich, also ein Wechselspiel. Das lernt man dann auch, seinen Tag so zu strukturieren, dass das alles gut zusammenpasst.
Aber jetzt ist ja ganz interessant, jetzt hattest du eben ja gesagt, du hast ja jetzt eine Ausbildung gemacht in einer Bank. Und jetzt würde man ja eigentlich denken, okay, wenn du so einen Sport machst, dann macht man auch was beruflich in dem Zweig vielleicht?
Irgendwie Sportmanagement
oder Ernährungswissenschaften, sowas. Ja. Warum hast du dich für eine Bankausbildung entschieden?
Das war sogar wegen des Sports, weil...
Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Weil ich bin richtig dankbar, die Ausbildung gemacht zu haben, weil mich jetzt keiner über den Tisch ziehen kann, was Aktien angeht, Versicherung oder so.
Okay, aber an der Stelle müssen wir nochmal miteinander reden, da bräuchte ich auch nochmal ein paar Tipps.
Ah, gerne. Kann ich alles noch, obwohl es 2010 war. Aber noch bevor ich das Abi hatte oder genau wusste, was ich danach machen möchte, kam der Filialleiter der HASPA, in Winsen gibt es auch eine HASPA, also Umlandfiliale, auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich da eine Ausbildung machen möchte, weil die damals so ein bisschen nach außen noch sportlerfreundlich sein sollte. In der Olympia-Leichtathletin war da auch schon und da konnte ich also Trainingslager-Freistellung bekommen und mir wurde garantiert, dass ich in der Filiale in Winsen bin und bleibe. So, normalerweise irgendwo zugeteilt, so dass ich danach zum Training konnte und so.
Mega nice.
Und das war auch richtig gut. Und genau, da habe ich kurz das Praktikum gemacht und meine Eltern waren froh, so eine grundsolide Ausbildung. Und nach der Ausbildung bin ich aber nicht da geblieben, weil ich dann, wie schon das Praktikum in der 9. Klasse, das ich bei der Landeszeitung Lüneburg gemacht habe, der Journalismus da doch meine Passion war.
Ja.
Und das habe ich dann weiter verfolgt. Einmal schloss ich das dann noch, weil ich nochmal beim Verlag gearbeitet habe, der auch wiederum mit kleinen Bankheften zu Kundenmagazin zu tun hatte. Aber
okay, du wolltest das quasi trennen, dass Sport irgendwie immer noch mehr so ein Hobby, eine Leidenschaft ist, bleibt. Hattest du Angst davor, dass wenn du es zu einem Beruf machst, es dann irgendwie den Reiz verliert oder dass du die Freude daran verlierst, weil dann vielleicht auch ein anderer Druck hintersteht?
Nie so bewusst, aber es kam gar nicht in die Tüte, weil ich kein Interesse daran habe an Sportmanagement oder einem Ausbildung, was du gerade vorgeschlagen hast. Nee. Und das dann lieber was anderes. Und deshalb habe ich auch nie Profisport gemacht, das betone ich immer.
Ach so,
weil man das nur macht, finde ich, ist meine Definition, wenn man damit auch ein bisschen Geld verdient und nichts anderes parallel noch macht, sondern ich habe eben nebenbei gearbeitet oder studiert oder als Freelancerin gearbeitet. Und das ist auch nochmal ein anderes Niveau, finde ich. Ja. Die Ziele kann man nochmal anders stecken, wenn man Profisport macht.
Und im Leistungssport verdient man jetzt kein Geld quasi mit den Wettkämpfen?
Gar nicht, auch nicht, wenn man so ein paar Medaillen bekommt oder
so. Ich hatte
den
Ausrüster.
Ja.
Da habe ich also Schuhe und Kleidung und so bekommen, was richtig gut war, wo ich immer noch von zehre, beim Laufschuhe.
Ja.
Und dann gab es mal Antrittsgelder, so 300 Euro, aber und mein Verein hat mir so eine Aufwandsentschädigung gezahlt, also ich kam über die Runde, habe kein Minus gemacht, aber ich habe nichts verdient.
Stopp. Bevor es jetzt gleich weitergeht, wollten wir euch einmal mitteilen, dass wir ein brandneuer Podcast sind und auf euer Feedback angewiesen sind zu unseren allerersten Folgen.
Jo, lasst uns wissen, was euch schon gefällt, was ihr super findet, aber was wir auch noch verbessern könnten.
Denn nur eure konstruktive Kritik hilft uns, den Podcast gemeinsam mit euch zu optimieren.
Jo, schreibt uns ganz einfach auf Instagram oder nutzt Easy Peasy unser Kontaktformular auf der Website.
Schon mal danke für eure Unterstützung und jetzt geht's ab zurück zum Talk.
Viel Spaß weiterhin.
Viel Spaß.
Genau, und dann hast du nach der Ausbildung, wir haben das ja gelesen, recherchiert, dich gestalkt, Jana, hast du nochmal Medien und Information studiert.
Genau, an der HAW in Hamburg.
Okay, auch schon mit dem Ausblick, dass du dann später in den Journalismus gehst?
Ja, das ist ein sehr, das war die Schnittstelle zwischen Journalismus und Marketing und so haben die das im Studium selbst immer gesagt. Also an der Fachhochschule, und da bin ich auch sehr froh drum. Ich fand den Studiengang richtig cool. Sonst wäre noch in Frage gekommen, so Kommunikationswissenschaft und so an der Uni, aber was ich bisher davon gehört habe, dass es sehr theoretisch ist und ich fand meinen Studiengang richtig cool. Da waren Lehrbeauftragte, die auch renommierte Journalisten waren und wir hatten Fächer wie Porträts und Reportage, haben die das auch richtig geschrieben und ein Praktikum gemacht, habe ich beim NDR und bei der Bildzeitung gemacht.
Wow.
Also auch da dann mein Studenten ein Teil des Freelancer-Jobs danach da in die Wege geleitet. Und ich fand es richtig toll. Und
das
dass ich Journalismus machen will, aber es ist ja so ein Riesenbegriff, das
so vielfältig,
war mir klar.
Ja,
ja, und jeder kann sich als Journalist bezeichnen. Aber die Richtung war mir klar.
Okay. Spannend, das wusste ich gar nicht, dass du auch als Freelancerin zwischenzeitlich gearbeitet hast.
Während des Studiums und nach dem Studium.
Okay, und was hast du da gemacht?
Da war ich Autorin bei der Runner's World. Dann habe ich.
Als Stoffsport.
Meine Connection habe ich dann schon noch.
Journalistisch für den Sport gearbeitet.
Ja, stimmt, genau, so kann man das auch. Dann aber noch für so einen Mentalcoach, das hat sich auch so ergeben. Dann habe ich mal in Eppendorf habe ich damals gewohnt, den habe ich auf der Straße begegnet. Für den habe ich so Texte übersetzt. Der war Amerikaner, so ein Jazzmusiker und wollte eine Website aufbauen Und dann habe ich lektoriert in der Sportredaktion der Bildzeitung, also da okay, da auch der Sport. Und ja, also mehrere kleine Aufträge, so war das, ist man ja als Freelancerin unterwegs. Und cool. Das spannend. War besonders gut, weil ich dann nicht zu bestimmten Zeit im Büro sein musste, sondern den Sport immer gut unterbringen konnte.
Aber du hast dann irgendwann gesagt, okay, nee, weil du bist jetzt ja heute Lektorin, genau, so wird das ausgesprochen. Irgendwann muss es ja den Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, nee, also irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr, Freelancerin zu sein. Warum?
Kannst
weil du hattest ja gute Aufträge scheinbar. Das ja, lief ja irgendwie.
Ja, schon, habe auch, finde ich, gut verdient, aber...
Würdest du einmal vorab sagen, was eine Lektorin ist oder was eine Lektorin ist?
Stimmt, guter Hint.
Eine Lektorin kennt man vor allem aus Verlagen, aus Buchverlagen und die lesen ein Buch vor der Veröffentlichung und redigieren da ganz viel rum, geben Feedback an die Autorinnen, was noch verbessert sein kann. Also haben den Gesamtblick, sodass das einerseits korrekt, aber auch ja sinnvoll erscheint im Buch. Und das mache ich im Kleineren bei einer Agentur, die macht Online-Marketing, aber auch Livestreams, Videos und sowas alles. Jetzt auch zu Ströer, Content Fleet heißt die Agentur. Und alle Texte, die wir veröffentlichen, die meisten sind online. Printhefte haben wir auch noch ein paar. Die kommen vorher in unsere kleine Abteilung, die Quality Assurance. Da lektoriere ich also Texte zu 60-70% und gebe aber auch Feedback an Mitarbeiter, sodass die sich weiterentwickeln. Also Mitarbeiterentwicklung gehört auch in unsere Abteilung.
Wow.
Und das ist so ein Besserwisser-Job, manchmal auch unsympathisch.
Nee, halt, stopp. Da muss ich jetzt mal, weil ich muss sagen, also bevor wir diese Podcast-Folgen mal aufnehmen, führen wir immer noch mal so einen kurzen Talk, um so ein bisschen warm zu werden. Und wir haben Jana natürlich auch vorab gefragt nach Feedback zu unserem Podcast. Und sie hat uns Lob gegeben, aber auch sehr, sehr tolle, konstruktive Kritik. Und du hast das also wirklich richtig toll verpackt mit tollen Worten. Wir konnten das gut annehmen. Ja, weil man kann ja Kritik auch äußern und ist dann irgendwie so verletzend, aber man kann Kritik auch so äußern, dass es einfach ja gut rüberkommt, man es gut annehmen kann. Und du hattest ja eine tolle Art, uns das irgendwie nahe zu bringen. Muss ich wirklich an der Stelle nochmal sagen. Und du hattest auch echt so ganz andere Punkte genannt, die wir bisher so hatten. Also du hattest nochmal, ja, so eine ganz eigene Perspektive und hast auch Sachen gesehen, die andere bisher noch nicht gesehen haben. Also wirklich.
Da gibst du mir jetzt ja auch gut. Ja, das freut mich.
Also ich kann mir vorstellen, dass du das sehr gut machst.
Ach, meistens ja nur auf Texte bezogen. Aber ja, das ist so mein tägliches Geschäft.
Ach, cool.
Wirkt auch so, als ob du dir das richtig Spaß macht. Also,
ja,
als ob
voll.
Du da wirklich sehr
so ein
zufrieden bist.
Grauer Maus-Schreibtischjob vielleicht, so ein Vorurteil haben.
Aber das bist du ja eigentlich gar nicht. Also,
nö,
so
finde ich jetzt auch nicht, genau. Aber ist, naja, glaube ich, das Klischee über so Lektoren. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Also genau, ich habe dann mit Ende des Leistungssport entschieden, hat auch sehr viele Vorteile, angestellt zu sein. Das war ich zu der Haspa-Zeit ja. Aber ja, so mit versichert sein, Urlaub und so.
Okay.
Und ich habe mich auch voll gefreut. Also ich glaube so als klare Grenze nach dem Freelancer-Sportlerin Teil meines Lebens, so morgens um 9 zur Arbeit, um 18 Uhr Feierabend und so.
Ist auch wieder Struktur gebend, ne? Wie so ein Trainingsplan.
Ja, nicht, dass ich dafür anfällig bin, aber da habe ich mich beworben beim kleinen Verlag und da gab es dann die Klammer wieder zur Zeit mit der Bank, weil das ein 12-Leute-Verlag war und die haben Kundenmagazine geschrieben für Sparda Bank, Deutsche Bank und so weiter. Und da war ich aber Redakteurin und habe da aber irgendwie Lektorinnenaufgaben auch übernommen, weil das ganz wenige Leute waren und ich irgendwie auch diesen Qualitätssicherungsblick da hatte. Mein Lieblingskollegen Eckehardt damals, der hat das übernommen und mich dann bitte so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ich glaube, von dem habe ich das dann auch so ein bisschen gelernt, wurde da rangeführt und das war von vornherein auf 2 Jahre begrenzt. Und nach diesen 2 Jahren habe ich dann auch das erste Mal in meinem Leben so eine Phase gehabt, wo ich mich beworben habe, ganz viele Werbung rausgeschickt habe und nicht wusste, wo ich in den nächsten 3 Monaten bin. Hatte ich bis dahin noch nicht. Und als Lektorin habe ich mich dann also auch beworben bei Contently, wo ich jetzt heute bin. Auch ein paar Redakteurenjob, denn Lektorinnen, Stellen, Ausschreibungen findet man nicht überall. Deswegen so eine gewisse Sparte, so eine Nische.
Ja.
Ist aber auch schwer mit Gehaltsvergleichen und so. Aber genau, mich da beworben.
Und da happy.
Bestanden und sehr happy. Seit 2,5 Jahren.
Als du dann den Job angefangen hast, hast du ja dann, glaube ich, auch im gleichen Zug, wenn ich das jetzt so zeitlich aneinander kriege, mit dem Leistungssport aufgehört.
Den ersten Job, da bei dem kleinen,
ein
bisschen altbackenen Verlag, ohne das negativ zu meinen.
Aber jetzt die Frage, oder warum hast du da aufgehört? Oder gab es da irgendwie einen Anstoß, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich das 8 oder 9 Jahre gemacht. Das ja, jetzt reicht's oder?
Halt, stopp.
Was hat dich bewegt?
Nee, zum Glück war es nicht wegen einer Verletzung oder so, ja, sondern es war eine bewusste Entscheidung schon im Jahr davor. Da waren nämlich sogar die Europameisterschaften, ja, in Berlin, da wollte ich es nochmal hinschaffen, war ich auch. Und dann dachte ich, das nächste Jahr mache ich schon keine Trainingslager mehr oder so, nehme ich als Ausklang, möchte nochmal bei den deutschen Meisterschaften starten, da vielleicht nochmal gut abschneiden, aber bewerb mich dann, um in den richtigen Beruf einzusteigen. Mhm. Und das hat geklappt. Und dafür bin ich heute noch so dankbar, dass mich nicht irgendeine Verletzung dazu gezwungen hat, aufzuhören, mhm, sondern ich so langsam runtergefahren habe. Da löste sich auch so ein bisschen meine Trainingsgruppe hier in Hamburg, mhm, auf. Meine Trainerin war schon weg. Das heißt, ich habe dann alles so ein bisschen noch alleine gemacht, immer mit dem Ziel, zu den deutschen Meisterschaften noch zu kommen. Ich war 28 und habe dabei nicht gefühlt, habe die Hälfte meines Lebens, ja, Laufsport gemacht, ja, dann richtig, ja, intensiv, dann weniger als 14 Jahre, aber doch lange.
Aber warum, also warum, das sind ja so, ich soll nicht vorwurfsvoll klingen. Du hast ja berichtet, so auch so zur Zeit deiner Ausbildung, da hat das super zusammen harmoniert, der Sport, die Ausbildung. Und du hättest ja auch sagen können, ich habe jetzt zwar eine Festanstellung, aber ich mache weiter. Was war es hauptsächlich? Dachtest du, ich brauche jetzt Abstand, ich brauche jetzt einen Break, ich möchte jetzt gerade nur noch einen Job haben? Und also was war das? Das ist das Hauptding.
Das war die innere Erkenntnis, dass ich das genug lange gemacht habe, ja, erreicht habe, was möglich war.
Okay.
Mit, ja, meinem Trainingsinput, mhm, und Zufriedenstellung rundum.
Okay. So, das ist ja auch eine richtig schöne Erkenntnis.
Ja, ich wollte auch sagen, das klingt irgendwie richtig schön.
Ja, ich bin auch so dankbar, heute noch.
Ich habe mal gelesen, du hast ja nämlich eine Goldmedaille gewonnen.
Ja.
3-mal Silber, 4-mal Bronze.
Was bei deutschen Meisterschaften meinst du jetzt?
Ja, bei den deutschen Meisterschaften, ja, einmal wurde insgesamt. Ich deutsche, das ist ja schon, ist schon, also wie fühlt sich das an, sowas so dann, ja, so Gold zu bekommen, also ich finde das voll krass.
Gold.
Weil, ja, wenn ich an meine sportliche Karriere zurückdenke, Bundesjugendspiele, Teilnehmerurkunde, ich war dabei, das ist alles, was ich vorzeigen kann und du hast einfach eine Goldmedaille gewonnen in den deutschen Meisterschaften für Leichtathletik wahrscheinlich.
Ja, ja, genau, ja, die Goldmedaille war schon, da muss ich auch mir sagen, die vielleicht sonst gewonnen hätten, waren da nicht da, weil
Gesa sie das Hause.
Nee, okay, ja, nee, ich habe sie gewonnen, das gehört auch dazu, dass so ein Timing, also zum richtigen Zeitpunkt man laufen muss. Nee, das habe ich auf meiner Habenseite. Das stimmt auf jeden Fall. Und genau, die Zeiten, die ich gelaufen bin, fand ich aber sogar noch, ich will das gar nicht ranken, mhm, aber mich zu qualifizieren, zum Beispiel für die EM und da teilzunehmen oder einmal bei der Team-EM starten zu dürfen, in Stockholm auch noch. Das war, glaube ich, sogar mein bestes Erlebnis. Denn der beste Sieg ist ja nicht unbedingt immer der, ja, beste Wettkampf, sondern es war, ja, Stockholm allein schon. Das war, ich bin ein Fan von Schweden so ein bisschen. Und für,
ja,
bei der Team-EM, die findet alle 2 Jahre statt und pro Disziplin wird da einer für Deutschland hingeschickt. Und da, also hatte ich gar nicht auf dem Schirm, und man qualifiziert sich da aber in so einem Wettkampf davor. Wer bis dahin also auf der deutschen Jahresbestenliste vorne steht, der fährt mit hin. Und davon hatte ich noch keine Ahnung. Und in dem entscheidenden Wettkampf habe ich sogar Gesa Felicitas Krause geschlagen, die jetzt ja Olympiateilnehmerin, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ist eigentlich so das Gesicht der Leichtathletik, jetzt gerade Mutter geworden, wieder auf dem Rückweg. Also das habe ich sonst auch nur einmal in meinem Leben gemacht, und aber zu diesem richtigen Zeitpunkt, und dann Schicksal und so, glaube ich nicht. Aber dann habe ich da erfahren, dass ich qualifiziert bin, auch in Stockholm.
Das muss so ein überwältigendes Gefühl sein.
Und sowas. Ja.
Das muss auch echt ein irre Gefühl sein. Also wenn man so ein, kriegt man in dem Moment dann auch eine Zusage oder muss man dann noch warten? Oder wann kriegt man dann so eine Rückmeldung, du bist dabei?
In dem Fall war das, glaube ich, sogar an dem Tag. Aber schlimm ist, weil bei Wettkämpfen, die Jahre vorher bekannt sind, also die als Höhepunkt der Saison ausgeschrieben sind, wie in der Europameisterschaft, da gibt es einen Qualifikationszeitraum und 2 oder 3, bei Weltmeisterschaften kommen 2 dann mit, die müssen also eine Norm unterbieten, eine gewisse Zeit also. Das reicht aber noch nicht, sondern das können ja auch mal mehrere Athletinnen unterbieten. Und dann muss man also zu dem gewissen Zeitpunkt noch zu den Besten gehören. Und ich hatte das zum Beispiel immer beim letzten Tag, an dem ich mich für Olympia hatte qualifizieren. Also ich hatte die Norm für Olympia und mich für die EM qualifiziert, die ist im selben Jahr, so eine kleine EM gab es, in Amsterdam war die. Und da Das war das letzte Wochenende, an dem man sich qualifizieren konnte. Und es hatten mehrere, also vier, glaube ich sogar, die Olympianorm. Dann bin ich im Vorlauf schlecht gelaufen, habe mich nicht für den Endlauf qualifiziert. Und an dem Tag zwischen Vorlauf und Endlauf ist eine andere, die aber auch eine gute Freundin war, irgendwo in Frankreich, die sich nicht für die EM qualifiziert hat, dann die Olympianorm gelaufen, aber schneller als ich. Und damit war ich raus, weil ich auch nicht im Endlauf kontern konnte. Spannend. Und so nah war Olympia nie. Aber auch das habe ich mittlerweile verkraftet.
Ja, stimmt. Man muss natürlich auch im Sport mit Niederlagen umgehen können.
Ja. Das schult auch.
Ja, bist du daran gewachsen oder wie bist du überhaupt mit den Niederlagen dann umgegangen? Ich meine, man arbeitet ja ein Jahr lang dran, man pusht sich, man versucht seine Zeiten zu verbessern, seine Laufzeiten und dann geht man dahin zu so einer Qualifizierung oder hofft, dass man qualifiziert wird und dann liegt es an so ein paar Sekunden, die man vielleicht zu langsam gelaufen ist.
Ja, das
wie
ist das
dann?
Ja. Und ja, ist das so?
Ja, voll. Also, schläft man schlecht und nicht nur eine Nacht.
Ja,
aber das gehört dazu. Da machen dann die Jahre, die ich den Leistungssport gemacht habe, auch den Umgang damit aus. Also die Erfahrung ist jedes Mal ein bisschen weniger schlimm. aber wenn ich jetzt zurückdenke, dann hatte ich solche Momente auch, aber viel mehr freuende Momente, denn über die Ziellinie zu laufen und eine Bestzeit zu sehen, das
also auch wieder dieses für dich.
Noch. Ja, genau. Ein großer Zubringer dafür, die blöden Erfahrungen und auch nochmal Tempoläufe im Schneehagel und so auf sich zu nehmen.
Aber wenn man jetzt sich vorstellt, man erreicht jetzt nicht die Zeit, die man sich vielleicht vorgenommen hat, fängt man denn an, sich dann auch über sich selbst zu ärgern, dass man nicht genug gegeben hat oder nicht genug vorbereitet hat oder was kommen da so für Gedanken?
Ja, klar. Ja, Ärger, Selbstzweifel, alles ist dabei, viele Tränen. Und dann bin ich meiner Trainerin Beate ziemlich lange treu geblieben, aber bis ich zu ihr hingewechselt bin, hatte ich erstmal den Trainer, der da in dem Mittelstreckenverein in Winsen uns groß gemacht hat, die Laufschule beigebracht hat und sein Sohn, André Püßmann, der hat mit mir seine Lizenzen gemacht sozusagen und da probiert man ja auch erstmal aus. Also es muss auch zusammenpassen und auch Fehler gemacht, das wissen wir heute, aber im Nachhinein bin ich auch darum dankbar und wusste, was zu mir passt. Denn jeder Mensch ist individuell. Bei jedem schlägt dann doch irgendwie ein anderes Training an. Und im Nachhinein weiß ich, dass ich Klatschen erfahren habe. Und Saison hatte, die wirklich zum in die Tonne kloppen waren. Aber qualifizieren wollte, dann war ich schon traurig, wenn ich es nicht geschafft habe. Ja, das muss ich schon sagen. Und das eigentlich auch gut an der Leichtathletik ist, dass es dann doch ein Einzelsport ist. Denn manchmal denke ich im Teamsport, wie ärgerlich ist, wenn man selbst seine beste Leistung entfaltet hat.
Stimmt.
Und im Team hat man aber insgesamt verloren, weil andere...
Bist du eher ein Einzelkämpfer dann? Oder?
Im Sport vielleicht schon. Staffeln waren toll, aber da erreichst du in der Leichtathletik ja nicht auf internationalem Niveau. Das ist immer so ein Add-on. Das läuft einem eher selten, sondern es ist ein Einzelsport. Also du willst so schnell wie möglich über die Ziellinie kommen und auch im Vergleich zu anderen. Aber ich habe jetzt nicht einen Genuss gemacht und wenn ich mich nebenbei qualifiziert habe für die EM, dann war das gut, sondern das war meine Entscheidung. Und wenn ich am Anfang des Jahres gesagt habe, das ist der Höhepunkt, da möchte ich hin und das nicht geschafft habe, die Norm zu unterbieten, dann war die Saison im Arsch. Also da war ich schon
richtig down,
ja.
Okay. Kannst du dich denn noch an dein allerschönstes Sporterlebnis, Ereignis erinnern? Um jetzt mal auch über was Positives, Schönes zu reden.
Also das war einerseits die Qualifikation für die Team-EM da, als ich Gesa besiegt habe im Rennen und mich für die Team-EM in Stockholm qualifiziert habe. Aber sogar, das ist vielleicht auch, weil es der letzte Wettkampf meiner Saison war und das noch so frisch ist, aber ich glaube, unterm Strich war trotzdem die schönste Erfahrung. Ja, egal, ich erzähle dir eine der schönsten war es auf jeden Fall. Mein letzter Wettkampf nämlich, der war dann nach den deutschen Meisterschaften, zu denen ich mich qualifiziert habe noch und sogar Zweite gewonnen bin hinter besagter Gesa. Also richtig cool. da bin ich danach zum Ausrollen noch die Laufserie in meiner Heimat gelaufen, die war danach. Und da hat meine Zwillingsschwester mich dann überrascht, die früher ja auch gelaufen ist. Und für diese 1500 Meter hat sie sich auch nochmal ins Trikot gequält. Nee, das nicht. Also sie war auf jeden Fall nicht mehr so besonders fit, aber stand mit mir an der Startlinie. und da habe ich sogar schon so einen leichten Kloß im Hals, wenn ich das jetzt wieder sage, weil sie das für mich gemacht, mich sogar ein bisschen angelogen hat, weil sie sagt, nee, ich schaffe das leider nicht. Ich habe sie nämlich gefragt, Kim, wäre das nicht mal was, wenn wir dann nochmal einmal so abschließend zusammen da stehen. Ja. Und dann sie, nee, das geht nicht, ich bin auch überhaupt nicht fit und so. Dann kam sie da, als wir schon hinterm Busch, und das war ja so ein Heimatverein. Also alle wussten sogar Bescheid und dann, naja, jetzt hier gleich der 15-Meter-Start und dann, aber eine Sache haben wir noch. Und dann kam sie dann in den Busch raus und das war so süß. Und dann natürlich die Umarmung danach. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gelaufen bin, nicht besonders gut, aber
der Moment
das
war.
Irgendwie dann doch das war eins der schönsten Momente.
Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig schönen Abschluss. Nimmst du irgendwas mit aus dieser ganzen Sportzeit? Also für dich?
Ganz viel.
Ja. Schon eine große Frage auch.
Einerseits, aber eine so Charakterzüge haben sich da auch, glaube ich, geformt.
Ja.
So wie ich heute bin, manchmal vielleicht zu ehrgeizig und Selbstdisziplin. Arbeite ich immer noch dran, das ein bisschen abzulegen. Aber Bekanntschaften, Erfahrungen. Ich habe dadurch dann zwar nie so richtig Urlaub gemacht, das kommt jetzt erst so Stück für Stück, aber ja trotzdem ganz viele Länder gesehen und Menschen kennengelernt. Und diese Erfahrungen nehme ich auf jeden Fall mit.
Und du jetzt auch noch Sport machst, du jetzt 5 Jahre danach, weil häufig messen sich Leute ja immer so an Leistungen und an den Ergebnissen, auch wenn man jetzt keinen Leistungssport macht, sondern man vergleicht sich ja dann, selbst welche Pace bin ich gelaufen, bin ich schneller. Wie ist das für dich, wenn du das jetzt so hörst? Ist das wichtig oder muss Sport immer messbar sein oder mit Leistung verknüpft sein? Oder kann man auch einfach so Sport machen? Oder was sind die Vorteile davon?
Das ist, glaube ich, ziemlich individuell. Also ich weiß immer noch, welche Zeiten ich gelaufen bin, auch bei 1000er Intervallen oder 400 Intervallen, aber davon konnte ich mich lösen. Also das ist mir total logisch, dass ich das nicht mehr kann. Ich habe ein ganz bisschen Intervalle letztes Jahr nochmal gemacht, weil ich mich für High Rocks interessiert habe. Also aber immer noch, da habe ich einen Wettkampf gemacht, was auch mega cool war, was ganz anderes. Keine Ahnung, wie die Zuhörerschaft hier das kennt. Googelt immer danach, was High Rocks ist. Auch in Hamburg erfunden.
Hast du da nicht auch letztens einen Weltrekord geknackt? Das hat man mir mal so zugeswitchert.
Ja, das klingt halt absurd. Aber das ist eine neue Sportart. Und da, es war ein Experiment, wie viel Vorteile man hat, wenn man doch vom Laufen kommt. Denn man läuft ja 8x1000 Meter. Dazwischen macht man irgendeine Kraftübung. Aber diese 8x1000 Meter läuft man eben. Und wenn man das noch gut kann, das steckt ja irgendwie noch so in mir. Und da habe ich ja genau ein bisschen wieder mal so das, was früher geformt war, wieder angeteasert. Und das kann ich wirklich irgendwie noch. Also zwar nicht mehr ausdauernd, aber kurz und schnell geht's dann doch noch. Und mir mich da gut und vor allem gerne vorbereitet, weil ich in der Kaifu Lodge mich angemeldet habe nach meinem Leistungssport aus und da so gerne bin. Das ist fast mein zweites Zuhause. Sina, du bist da ja auch. Wir haben uns immer noch nicht gesehen.
Nee, tatsächlich nicht.
Aber das ist eine richtige Community, voll die coole Leute, mit denen ich auch bei Geburtstagen eingeladen bin und so. Das sind richtig oft Freunde. Und das hatte ja vom Vergleich her gar nichts mehr so richtig mit dem Leistungssport zu tun. Also ich kann gut noch Sport machen, ohne irgendwelche Grenzen zum Beispiel. Aber auch da wieder, habe ich so gut trainiert, also so ein bisschen mich in die Übung rangetastet. Manche waren ja, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht von diesen 8. Aber dann doch 5 Wochen lang ziemlich ehrgeizig trainiert, um so gut wie möglich den Wettkampf zu absolvieren, was ja überraschend gut geklappt hat.
Weltrekord.
Und wenn du so sagst, klingt das so ein bisschen. Ich glaube, der wird, weiß ich nicht, ob der schon wieder geknackt wurde. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber es war auf jeden Fall viel besser, als ich erwartet hatte. Grob überschlagen habe ich das ja nur, wie viel man ungefähr braucht.
Achso, im High Rocks jetzt, also in diesem Wettkampf?
Ja, da gibt es so eine Pro-Version der Frauen mit Gewichten, die ich gar nicht stemmen kann. Und mit die normale Klasse.
Ja.
Und da bin ich gestartet, also bei den Frauen. Also im Einzel, da gibt es immer noch so einen Mix und Staffeln und so. In Hamburg war das auch und war auch mega cool.
Okay, aber jetzt abgesehen von dem High Rocks, welchen Stellenwert hat Sport für dich heute? Also früher, da hattest du das Ziel, immer schneller zu laufen, nicht zu optimieren. Jetzt guckst du ja nicht mehr auf deine Zeiten. Ist es für dich jetzt eher ein Ventil, eine Möglichkeit abzuschalten? Das wird sich ja höchstwahrscheinlich ein bisschen gewandelt haben.
Ja, hat das auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich dem sogar einen Rang zuweisen kann. Sagen wir mal 4. Rang 4. Du hast auch Stellenwert gefragt. Denn meine Familie war irgendwie immer schon Nummer 1, wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Aber ich hatte dann auch während der Leistungssportzeit auch zum Beispiel mal einen Partner und der rangierte unter dem Leistungssport. Wow. Das war irgendwie wichtiger. Krass, ne? Und das habe ich ihm natürlich nie so gesagt und war mir, glaube ich, auch nicht so bewusst. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, bin ich voll dankbar, dass da vor allem zwei Beziehungen, dass die da mitgemacht haben und das irgendwie so akzeptiert haben. Und die haben mich auch als solche kennengelernt. Und das waren ja auch irgendwie Erfolge, die über Kreismeisterschaft hinausgingen. Aber wow, da habe ich jetzt voll schlechtes Gewissen vielleicht. Auf jeden Fall Respekt von und Dankbarkeit spüre ich, dass die das so mitgemacht haben. Aber das Ende war, glaube ich, nicht wegen des Leistungssports, sondern vielleicht indirekt. Auf jeden Fall als gut auseinandergegangen. Und da war ich aber 7 Jahre nicht in einer Partnerschaft und habe jetzt wieder einen Partner.
Ich habe ihn schon gesehen.
Ein halbes Jahr, genau. Und der Sport rangiert auf jeden Fall weiter hinter.
Ding Dong!
Kleiner Reminder, ihr Lieben.
Wir wollten euch nur kurz einmal sagen, dass euer Support uns mega happy macht.
Egal, ob ihr unseren Podcast liked, abonniert oder einfach nur kommentiert. Jede Interaktion von euch rockt.
Sei es auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube oder auch auf Instagram.
Lasst uns doch zusammen weiter durchstarten. Danke schon für euren Support.
Und jetzt Ende aus.
Ab zum Talk!
Also ich bin, glaube ich, zu eitel, um keinen Sport zu machen. Also ist ein Körpershaping auch glaube ich, schon Teil. Aber mir kommen auch gute Gedanken. Ich habe jetzt seit 2 Monaten oder so erst Kopfhörer und beim Sport Musik gehört.
Was?
Und
halt, stopp, halt, was?
Und vorher habe ich sonst nie beim Sport Musik gehört. Und da habe ich so mein Leben auch so ein bisschen organisiert oder mir Gedanken gemacht zu irgendwas, was verarbeitet. Da hatte ich gute Einfälle, fiel mir Leute ein, denen ich mal wieder schreiben möchte oder Sachen, die ich tun möchte, fielen mir Worte ein von irgendwelchen Formulierungen, an denen ich ein bisschen geknappert habe oder so.
Okay. Würdest du sagen, dass Sport auch gut ist für den Kopf? Weil du jetzt auch gerade meintest, du hast viel nachgedacht beim Sport, dir Gedanken gemacht, vielleicht auch Gedanken gemacht über sich selbst und so. Würdest du sagen, dass Sport dazu beiträgt?
Ja.
Ja? Auch so, was das Selbstvertrauen angeht?
Ja, grundsätzlich wahrscheinlich schon. Ich brauch's gerade nicht mehr. Das kann mir keiner mehr nehmen.
Das hast du.
Das habe ich dadurch auch bekommen, bestimmt.
Nach den ganzen Medaillen.
Aber grundsätzlich bestimmt bei dir.
Ja. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man selbst gefragt wird. Ich glaube, ja, doch schon, dass Sport irgendwie bei mir auch eine Auswirkung hat auf das, was so in meinem Kopf so losgeht. Also ich muss zugeben, ich mache ja gerne, Luis, ich gehe nicht nur in die Sauna, manchmal gehe ich auch noch mal auf den Stepper oder oder aufs Fahrrad.
Ich höre immer nur von den Saunagängen.
Ja, kommt auch eher selten vor, aber ich habe das Gefühl, dass mein Kopf danach einfach ein bisschen frei ist. Manchmal ist es auch so für mich ein Ventil, um so Stress abzulassen. Ich bin ja so eine Kursgängerin, also ich gehe ja super gerne in Kurse, auch so, ja, keine Ahnung, Zumba oder so. Und danach ist man ja voll fertig. Und danach kann ich auf jeden Fall ruhig schlafen. Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist danach leer. Und das finde ich am Sport halt auch toll. Ich meine, du, Luis, du gehst joggen, du sagst auch nach einem harten Tag, ich muss heute Abend joggen gehen, ich muss mir die Birne freilaufen.
Ja, kann ich nur so wiedergeben. Das ist mein Ventil, um stresslos zu werden, aber auf einem ganz anderen Level, wie du es machst. Das ist so spannend.
Macht es,
Entschuldigung.
Okay, vielleicht bewege ich mich jetzt auch noch mehr als du. Ich weiß gar nicht genau.
Ja, ich brauche das, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag habe. Auch wenn ich irgendwie körperlich kaputt bin, gehe ich dann trotzdem nochmal raus, einfach so, um den Kopf frei zu kriegen, einfach auf andere Gedanken zu kommen. Und ich gehe auch dann um 22 Uhr nochmal joggen und das hilft mir total und abzuschalten und danach kann ich super schlafen. Das mache ich jetzt schon
Das machst du auch für oft nach dem Podcast aufnahmen. Dann sagst du mal, so, ich gehe jetzt gleich erstmal joggen. Ich muss jetzt erstmal raus.
Interessant. Ja. Denn wenn ich den Kopf frei kriegen will, dann lese ich sogar eher. Dann vielleicht entweder Bücher oder den Wirtschafts- und Politikteil der Zeit.
Ja.
Weil das wird dann aber eher, also Sport mache ich dann eher, um mich körperlich wieder frei zu machen. Denn wenn ich so viel sitze, fühle ich mich manchmal wie dieser Imbusschlüssel von Ikea.
Ja.
Immer nur.
Der bin ich auf jeden Fall.
Ja, genau. Und das dann um körperlich, wenn es dann spazieren gehen ist, ich gehe auch sehr, sehr gerne spazieren, da eine andere Bewegung als so zu sitzen, weil reinzukriegen, aber vom Kopf fühle ich mich selten so stressig geladen und
Du sitzt ja auch viel in deinem Beruf, ne?
Ja, also das voll ist auch manchmal. Genau, jetzt bin ich auch, deshalb, ich saß schon den ganzen Tag und bin deshalb auch mit dem Fahrrad gefahren hierher.
Ja, aber ich sitze zum Beispiel gar nicht. Also ich bin zum Beispiel immer auf den Beinen, aber das hilft dann trotzdem nochmal irgendwie
Und Trompete spielen eigentlich auch?
Stimmt.
Schon lange nicht mehr. Das war meiner Kindheit. Aber auch da muss ich sagen, ich habe nämlich das ja nie so aus der Kindheit mitgenommen, Sport zu machen, sondern erst jetzt seit 3-4 Jahren so für mich entdeckt, dass mir das gut hilft. Und ich muss sagen, ich habe angefangen mit den Laufen. Nachts im Dunkeln irgendwie, dass man sich so mit Mütze an,
damit man mich nicht erkennt,
weil es schon unangenehm ist, dass man jetzt nicht irgendwie 10 Kilometer laufen kann, sondern erstmal vielleicht mit einem Kilometer anfängt und dann völlig außer Puste ist, aber das ist ja auch so.
Aber das war da bestimmt deine eigene Scham.
Das war meine eigene Scham. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so, aber das war am Anfang, das ist echt krass, sich da erstmal zu überwinden, rauszugehen.
Aber gut, dass du das durchgezogen hast. Und mehr, wenn die Scham hoch war und dich Überwindung
gekostet hat. Aber jetzt laufe ich an Alster und am Tag ist es...
Bist du ja eine Marathon jetzt demnächst? Hattest du schon mal solche Gedanken?
Ja, ich habe jetzt mal überlegt, einen Halbmarathon vielleicht mal so anzustreben. Wow. Also ein Ziel zu haben. So mal so ein...
Das ist cool.
Jetzt auch nach einem Plan
zu... Und ein ganz anderer Schnack übrigens. Ich bin nie... 21, irgendwas Kilometer am Stück gelaufen.
Ah, okay.
Ja, das ist nämlich ganz anders. Meine Zielscheiße ist ein Marathon gelaufen sogar letzten Herbst. Ganz anders. Da habe ich richtig Respekt vor. Hut ab. Wenn du erstmal ein Ziel hast, ist schon mal gut. Ja. Aber du hast jetzt noch keinen.
Aber ich habe das auch schon gehört von Leuten, weil das nochmal ein ganz anderes Laufen ist in diesem Wettkampfkonstellation, weil ja da ganz viele mit dir loslaufen und du ja vielleicht ganz anders geladen bist. Mhm. Und das stelle ich mir auf jeden Fall auch nochmal spannend vor.
Ja, der Wettkampf selbst, aber auch die Vorbereitung. Ja. Dann ist es ja bei dir, wie bisher wahrscheinlich nicht, dass du mit Plan trainierst und wie das dann wohl
aber das habe ich jetzt angefangen seit einem Monat.
Was? Das wusste ich aber auch nicht.
Also ja, man muss,
ich habe von euch beiden schon sehr viel erfahren, aber also Luis und ich bereiten uns ja mal ein bisschen vor, wenn hier jemand in unser Studio kommt und heute hat Luis vorab mir irgendwie so eine coole App gezeigt.
Thrive heißt sie.
Thrive.
Das habe ich so für mich entdeckt.
Aber da musstest du da ja ein Ziel eingegeben haben wahrscheinlich.
Welchen hast du eigentlich? Erstmal jetzt 10 Kilometer mit einer guten Zeit zu laufen und dann vielleicht darauf bauend
okay, aber wann?
Halbmarathon.
Musst du da nicht so einen
Zeitpunkt eingeben? Ende März, also ich glaube, Ende März oder Anfang April, genau so.
Cool.
Ja, also ich kann, 10 Kilometer kann ich schon laufen, so ist jetzt nicht, das mache ich schon.
Magst du dir sagen, wie schnell du laufen willst Ende März, Anfang
April? 10 Kilometer unter 60 Minuten.
Okay, das ist doch ein gutes Ziel.
Das ist ein gutes Ziel, oder?
Fünf Minuten 30, was ist das für ein Schnitt?
Nee, schon.
Ja, nee, aber
weil,
das ist, weil du jetzt erst angefangen hast, also von der Weile ist das die so magische Marke, die es so unterbieten gilt.
Also ich mache es ja, wie gesagt, schon seit 3-4 Jahren, aber jetzt nochmal mit diesem Gedanken so ranzugehen, weil vorher habe ich nie so auf die Pace geachtet oder so, ich bin einfach dann los.
Ja.
Aber jetzt so darauf zu achten und auch mal so auf den Puls zu schauen, dass man, das habe ich gelesen, dass man eher langsamer laufen soll und nicht mit einem hohen Puls, um mehr Ausdauer auszubauen. Ich weiß nicht,
da sieht bestimmt super aus. Gerade im Herbst immer langsam und lange,
was
ich am schrecklichsten fand. Das für Ausdauer, ja. Das werde ich verfolgen.
Da kommen die Tipps. Also ich habe
Jetzt habe ich das hier gedroppt, jetzt muss ich da auch abliefern. Oh Gott.
Du nimmst, glaube ich, auch jährlich an so einem Rewe-Run teil mit Frauen und gibst da vorab, glaube ich, auch noch so Lauf. Coachings? Ich will nicht das Falsches sagen.
Nee, ich bin noch in dem Verein, in dem ich in Hamburg war. Das ist auf dem Haspa-Marathon Hamburg. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil ich nie Marathon gelaufen bin und auch nie laufen werde, aber der Name kommt von der GmbH, die den Hamburg-Marathon auch organisiert, unter anderem den Hamburg-Marathon, aber auch den Kühlbahnbrückenlauf, also mehrere Veranstaltungen hier in der Nähe. Und letztes Jahr wurde ein Women's Run ins Leben gerufen, mit dem Ziel, das so kontinuierlich zu machen, ist auch schon voll gut gelaufen. Und weil ich immer noch die ganzen Pappenheimer da kenne, war ich so eine Art Botschafterin. Mit Coach hat es jetzt nicht so, da waren noch so zwei Vorbereitungsläufe und so. Gerade vorgestern dachten wir auch mal wieder darüber nach, denn das war letztes Jahr, glaube ich, Mitte Juni oder so. Und das war die erste Sache, ist ja die einzige Sache, die ich auch zugesagt habe nach meiner Sportlerzeit, auf das ich richtig Lust hatte, denn ein bisschen Anfragen für so Trainer und so hatte ich.
Ja.
Aber da habe ich auch weiterhin keine Lust drauf. Ich weiß nicht genau warum, aber da höre ich mich rein und denke, nee, das möchte ich nicht. Da möchte ich doch den Abstand haben.
Kannst du ja uns dann nochmal Termine durchgeben, wenn du da...
Und du mir auch, deine
Wobei, der ist für Frauen, der Run.
Nicht für mich. Ich meine so jetzt für die Zuhörer. Vielleicht wäre das ja auch interessant.
Ja,
Das waren sogar letzten Jahr die einzigen Stories, ich glaube sogar seit meiner Instagram-Zeit, die einzigen Stories, die ich doch gemacht habe, um diese Vorbereitungslauf und den Lauf da mal zu pushen. Weil okay, das eine Sache war, die ich cool fand.
Aber kannst du nochmal hier so vielleicht auch so ein bisschen so zum Ende hin nochmal so ein paar Tipps so mitgeben für Leute, die auch so sagen so, oh, ich will jetzt mal so ein bisschen Sport gerne reinkommen. Ja. Ich meine, der Frühling, ne, der steht auch vor die Tür. Man könnte mal wieder raus vor die Tür sich bewegen.
Genau, ohne jetzt irgendwie warten müssen, dass es dunkel ist und dann loszugehen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele.
So drei kleine Tipps.
Oh, dafür bin ich, das ist keine richtige Ansprechpartnerin, glaube ich. Macht ihr einen Plan, kann ich sagen? Ein guter Tipp ist grundsätzlich für alle, wenn man ganz neu anfängt, langsam anzufangen und nicht gleich zu schnell, zu viel, so dass man danach Schmerzen hat und sich blöd fühlt, dann macht man es nie wieder, sondern dann erstmal nur 20 Minuten raus und davon eine Minute laufen, eine Minute gehen oder so. Ich weiß, jetzt kommt ja voll drauf an, von welchem Level man startet. Aber
das ist echt wichtig.
Immer aufhören, wenn man sich noch gut fühlt.
Okay, das ist
Das ist echt ein wichtiger.
Und dann kann Luis vielleicht noch weitere Tipps geben, wie er dann seine.
Ich würde das genauso unterschreiben.
Dritten Tipp?
Einfach machen, ne?
Ja, jetzt würde ich sogar fast sagen, statt im Dunkeln im Hellen, gerade wo es jetzt länger hell wird und die Frühlingsluft zu nutzen. So.
Dann kann man auch nicht im Dunkeln stolpern, weil das ist mir auch schon mal passiert.
Ja, genau. Und vielleicht, wie Luis das auch gerade gemacht hat, Leuten davon erzählen, dass man schütteln wird, dann hat man so einen indirekten Druck, aber den richtigen Leuten erzählen.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht auch mit Freunden zusammen, ne? Sich motivieren gegenseitig. Ey, heute 15 Uhr,
genau,
ne?
Meine Schwester joggen. Mit ihrem Freund zusammen einen Marathon als Ziel ausnimmt, sich zusammen vorbereitet und so. Vielleicht hast du auch Leute in deinem Umfeld.
Ja.
Dann muss das Leistungslevel ja auch stimmen.
Ja,
aber
Luis,
das wäre auch
wir können ja mal hier so ein Special machen, dann ziehe ich dich
After-Podcast-Jogging.
Genau. Oder wir machen mal so ein Community-Run.
Wir machen After-Work-Drink und wir machen After-Podcast-Jogging. Ist doch super.
Ja, wäre ich dabei.
Ja, das muss ich nochmal sacken lassen. Ja, vielleicht unsere
abschließende Frage. Es war ja jetzt schon sehr aufschlussreich mit dir.
Ja, also, ich freue mich gerade richtig, Jana.
Ich habe länger nicht mehr so ausführlich über den Leistungssport gesprochen. Irgendwie mache ich das auch nicht so richtig gern, aber das war jetzt auch für mich nochmal so ein gutes Rekapitulieren.
Sorry, das interessiert mich jetzt auch wirklich brennend, weil auch damals auf der Arbeit, man hat immer gemerkt, dass du ungern so über diese Sportzeit sprichst. Ich meine, du hast ja sogar einen Wikipedia-Eintrag, der dir super unangenehm ist. Du bist ja voll bescheiden.
Ja.
Kannst du sagen, was ist das? Ich meine, du könntest ja auch super stolz sein, ne?
Ich bin richtig stolz. Ja. Das ist, hoffentlich ist es auch durchgekommen.
Ja.
Und es war auch eine tolle Zeit. Andererseits bin ich auch froh, dass es vorbei ist, was ich aber auch immer ausspreche und dann im nächsten Gedankengang denke, das kommt vielleicht falsch an, denn vorbei zu sein ist man ja nur, wenn etwas blöd war. Das war auch nicht der Fall. Vielleicht auch, weil ich mich jedes Mal erklären muss, dass es dann doch kein Profisport war. Mhm. Ach, ich weiß, kann ich nicht genau sagen, aber ich bin da stolz drauf und jetzt irgendwie habt ihr mich dazu gebracht, doch nochmal wieder darüber zu reden und das ist ja auch schön. Und dabei bleibt es aber auch, hoffe ich auch. Muss man eigentlich nochmal erklären, warum wir uns im Café kennengelernt haben? Also ich habe als Aushilfsjob einmal die Woche in dem, wie habt ihr das in der ersten Folge gesagt, Kaffeerösterei in Hamburg.
Ja, wir haben zusammen gearbeitet.
Und da haben wir zusammen gearbeitet.
Das war sehr schön.
Ja.
Das muss man auch nochmal erwähnen eigentlich, dass du ja neben deinem Vollzeitjob jetzt ja auch noch diesen Job im Café hattest, ja immer am Wochenende einen Tag, was ja auch ganz schön tough ist, aber
was ganz anderes als dieses Sitzen, sondern dann eher so ein Job,
so ein Socializing wahrscheinlich auch für dich.
Ja, die Kunden, das war ja eher Stammkunden und die Kollegen, aber wirklich auch, das waren immer Argumente.
So, man hat auch bei dir immer gemerkt, dass du es einfach wirklich auch Spaß machst. Du einfach Bock hast. Ich glaube, das war auch unsere allerersten Unterhaltung, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, als du noch neu warst, da meintest du auch so, ja, ich mach das einfach, weil ich Lust zu habe. Ich wollte schon immer mal in einem Café arbeiten. So. Und irgendwie fand ich das super. Du hast das einfach auch gemacht.
Ja.
So.
Ja, aber bei euch habe ich auch die Leidenschaft gemerkt.
Ja, das muss auch sagen, wir waren ja ein tolles Team auch, ne? Also es war herrlich mit euch beiden, muss ich wirklich sagen. Und auch wenn ich gesehen habe, ich arbeite am Samstag oder am Sonntag und Jana ist da.
Jana war eigentlich immer da am Samstag.
Ja, das war schon immer großes Kino. Okay, wir lassen das an der Stelle jetzt einmal stehen. Wir stellen immer zum Abschluss nochmal so eine Frage, so eine Ausblicksfrage. Was soll da noch kommen bei dir in der Zukunft? Also mit dem Kapitel Sport hast du ja so abgeschlossen, weil vielleicht gibt es ja dennoch so ein paar kleine Sachen oder vielleicht gibt es auch persönliche private Ziele.
Sportlich bin ich ganz durch. Mhm. Und mit dem High Rocks und der fokussierten Vorbereitung war auch nochmal so ein kleines Revival im vergangenen Herbst, wonach ich einen dicken Schlussstrich ziehen kann. Ich mache weiter Sport, weil ich die Leute da auch so gerne mag und fit bleiben möchte. Aber sportlich habe ich absolut keine Ziele mehr. Klingt traurig, ne? Aber nee, das klingt,
das ist eine Erkenntnis. Also, da bin ich schön irgendwie.
Da bin ich ganz klar. Beim B2Run mache ich meistens mit von der Arbeit oder hier den Rewe Women's Run vielleicht wieder, wenn ich dann jetzt noch gefragt werde demnächst. aber es, als Ziele habe ich eher jetzt auszukosten, zu verreisen, mit dem Partner so einen Urlaub zu machen, da die Selbstdisziplin ein bisschen fallen zu lassen. Mhm. Jetzt ist meine Zwillingsschwester schwanger, also in Oldenburg wohnt sie, die regelmäßig zu besuchen, eine Patentochter habe ich in der Heimat, das habe ich schon bisher ganz gut geschafft, sie regelmäßig zu sehen, sodass sie auf mich zustimmt, wenn ich sie sehe, das ist immer so herzerwärmend, und ja, meine Familie regelmäßig zu besuchen, also eher so das Soziale weiter auszubauen, vielleicht gar nicht unbedingt, weiter so zu genießen. Also es ist ja auch Arbeit, jede Art von Beziehung ist Arbeit. Die Mädelsabende haben wir regelmäßig, meine Freunde hier. Nee, das sind ihr Ziele.
Ja, schön, dass du da warst, dass du Zeit gefunden hast, hier zu sein und dass du gleich gut mit dem Fahrrad wieder nach Hause kommst. Es ist nämlich schon dunkel.
Jetzt ist es
mit Rückenwind.
Dankeschön, das war richtig toll mit euch.
Dann bleibt uns jetzt noch eine Sache zu sagen. Luis, ich übergebe den Staffelstab einmal über. Hier kommt der Call to Action Luis.
Ja, ihr wisst, wo ihr uns findet, auf Instagram natürlich. Dort könnt ihr uns liken, followen und wenn ihr das nochmal reinschaltet, gibt es da auch nochmal einen kleinen Einblick von Jana zu sehen, was wir gleich im Anschluss drehen werden. Noch so 2-3 kleine Reels mit ein paar Fragen, die wir vorgenommen haben.
Alright, dann.
Wir sehen uns.
Ciao, ciao.
Tschüss.